Der letzte Drache. Ein Hörbuch zum Jubiläum 500 Jahre Freistaat der drei Bünde. Mit Ursina Lardi. Jahrtausende lang beobachtete ich sie. Doch ich verstehe sie immer noch nicht, diese Menschen. So viel Schönes können sie vollbringen, und doch tun sie so viel Schreckliches. Überhaupt sind sie voller Widersprüche. Und war nicht auch der Freistaat der drei Bünde so widersprüchlich wie die Menschen selbst? Kaiser, Könige, Fürsten oder Bischöfe wollten die Leute in den drei Bünden keine Übersicht dulden. Die Macht sollte vielmehr von unten ausgehen. Von da, wo das Leben der Menschen stattfand, den Dörfern, den Dorfverbänden. Und doch unterjochten die drei Bünde große Gebiete im Süden, machten sie das Veltlin, Bormio und Chiavenna zu ihren Untertanenlanden. Und war nicht auch dies ein Widerspruch? Den Landfrieden wollten die Menschen in ihrer Heimat, in den drei Bünden wahren, aber das hinderte sie nicht, als Söldner in fremde Kriege zu ziehen. Doch vielleicht irre ich. Vielleicht war alles anders. Denn uns Drachen war, ist dies alles fremd. Politik betrieben wir nie. Nach Macht strebten wir so wenig wie nach Besitz. Und etwas wie einen Staat hatten wir schon gar nicht. Deshalb beschloss ich schon im 16. Jahrhundert unter die Menschen zu gehen, um dem Wesen des Staates, dem Wesen der Menschen auf den Grund zu gehen. Der letzte Drache, Kapitel 7, Nachforschungen. Was lag näher, als mit meinen Nachforschungen bei den Bauern und Hirten zu beginnen? Sie waren mir ja wirklich nah, hier im Sertik und überhaupt im ganzen Freistaat der drei Bünde, wegen ihren Schafen und Ziegen. Also stieg ich an einem spätherbstlichen Morgen im Jahre 1557 in die Lüfte. Doch das Tal unter mir war menschenleer. Vielleicht hieß es damals schon, niemand dürfe weit gehen, weder Tier noch Mensch. Wegen dem Drachen, der alles Vieh hinmache. So stieg ich hoch, flog übers Schwarzhorn und erblickte hinten auf der Leitbachalb 16 Bauern. Einer sprach laut, als ob er aus einem Schriftstück vorlesen würde, von Kühen, Rindern, Schafen und Ziegen und davon, wie viele Stück Vieh auf eine Albweide geführt werden dürfen. Nur der Albsommer war längst vorbei und so beobachtete ich neugierig, was die anderen Bauern denn taten. Bald griffen sie zu Hacken und Spaten, gruben die Erde um und zogen, als wären es Rüben, Murmeltiere aus dem Boden. Die Tiere waren bereits im Winterschlaf und erwachen sollten sie aus diesem nie mehr. Ihrem Ende in den Schmortöpfen der Bauern griff ich aber zuvor. Mit der Murmelspeise endeten allerdings meine ersten Nachforschungen, noch ehe sie recht begonnen hatten. Die Bauern und Hirten auf der Leitbachalb waren nicht mehr gut auf mich zu sprechen. Also wandte ich mich vom Land ab und der Stadt zu, flog an einem warmen Julitag im Jahre 1574 nach Chur hinaus. Kurz vor der Stadt überkamen mich Kopfschmerzen. Der Wind hier wehte unerträglich und sorgte dafür, dass auch aus diesen Nachforschungen nichts wurde. Mitten in der Stadt nämlich räucherte eine Magd gerade einen Hühnerstall aus. An den glühenden Kohlen entzündeten sich nun ein paar Strohbüschel und sogleich fuhr der Wind hernieder, entfachte ein großes Feuer und trug dieses von Stall zu Stall, von Haus zu Haus, so lange, bis die halbe Stadt zerstört war. 174 Häuser und 114 Ställe brannten nieder. Für meine Nachforschungen konnte sich angesichts der Feuersbrunst niemand erwärmen. Also wandte ich mich von der Stadt ab und dem Süden zu, den Untertanenlanden der drei Bünde. Doch als ob ich Unheil vor mir hertrüge, ereignete sich auch da im Spätsommer des Jahres 1618 Schlimmes. Schon von Weitem, ich flog gerade vom Septima ins Bergell hinab, sah ich eine riesige Staubwolke aufsteigen. Als diese sich endlich verzogen hatte, war vom berühmten Marktplatz und Bergbaudorf Piuro bei Chiavenna nichts mehr zu sehen. Lavetzgestein hatte man hier abgebaut, den Berg dabei so weit ausgehöhlt, bis er zusammenbrach und Pure unter sich begrub. Niemand war mehr da, den ich hätte befragen können. Auf dem Land, in der Stadt und im Süden war meinen Nachforschungen also kein Glück beschieden. Und besser wurde es nicht. Der Bergsturz von Pure erschien bald wie ein Vorzeichen weiteren Unheils. Denn der Freistaat der drei Bünde geriet ins Wanken, drohte unterzugehen in den Wogen des europaweit wütenden 30-jährigen Kriegs. In jenen langen Kriegsjahren tauchte nun ein Mann auf, der die Widersprüchlichkeit der Menschen und des Freistaats eindrücklich verkörperte, Jörg Jenatsch. Reformiert war er, dann katholisch. Gottes Wort verkündete er, dann griff er zu Degen und Schwert. Als rechte Hand der Franzosen trat er auf, dann paktierte er mit Österreich und Spanien. Theologe war er, Mörder, Söldner, Politiker, Oberst und letztlich, im Jahre 1639, Opfer eines Anschlags. Getroffen habe ich ihn nie, diesen Jörg Jenatsch. Denn längst hatte ich genug von Menschen, Kriegen, vom ganzen Unheil auf Erden. So zog ich mich zurück in die Berge, wo ich vor dem langen Krieg schon andere Studien unternommen hatte. Hirten und Sennen hatte ich belauscht, um herauszufinden, wie viel Vieh auf eine Alp geführt werden darf. Im Falle der Leitbachalp galt als Höchstmaß 58 Kühe oder 348 Schafe oder 464 Ziegen. Ziemlich viel also, selbst für einen Drachen wie mich, zumal es auch noch Murmeltiere gab.